Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk heute. Eine Woche, die tatsächlich sowas wie Rap-Geschichte geschrieben hat, weil noch nie wurde ein Diss-Track in so kurzer Zeit mit einem neuen Diss-Track gekontert. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Hit my Weinstein, she get fucked up in a cell for the rest they life. He hates black women, hypersexualize them with kinks of a nympho fetish. Grew facial hair because he understood being a beard just fit him better. He got sex offenders. Ja, das ist Kendrick Lamar, Drake, und er hat nur 30 Minuten gebraucht, um diesen Track hier zu veröffentlichen, nachdem er gedisst wurde von Drake mit einem Track. Seit Wochen schon liefern sich die zwei super über Rapstars ein Battle, wird immer beleidigender, immer persönlicher. Die Kulturjournalistin Karin Miesenberger ist heute zu Gast hier im Popkultur-Wochentalk. Karin, du wolltest über diesen Streit sprechen. Warum? Was interessiert dich?
Auf Social Media ist man diese Woche nicht um dieses Thema herumgekommen. Das wurde in so vielen Memes verarbeitet. Ja. Die ganze, auch alle möglichen JournalistInnen, die dazu arbeiten, waren überfordert, weil so schnell so viele Songs hintereinander erschienen sind und man das gar nicht, den Überblick schlicht verliert. Und das Thema ist einfach mega relevant, nicht nur auf Social Media und im Rap, sondern einfach generell in der Kulturwelt. Und deswegen, finde ich, sollten wir darüber sprechen.
Machen wir. Schauen wir uns an und sprechen auch drüber, ob das jetzt so richtige zwei Rap-Battle-Helden sind oder ob das nur Männer mit dünnem Nervenkostüm sind. Besprechen wir. Mit dabei ist auch Autor Mohammed Amjahid. Herzlich willkommen, Mohammed.
Hallo.
Du willst über die Met Gala sprechen.
Ja.
Dieses High-End-Glitzer-Event. Was ist daran interessant?
Also erstmal, ich kenne mich null mit Mode aus und das ist die beste Voraussetzung, um Juicy Gossip über irgendwelche Stars und Sternchen hier mitzubringen. Und vor allen Dingen gab es ein kleines Skandelchen, darüber reden wir dann gleich, wo es aber ganz viel um Macht ging. Und da habe ich mir über eine unilaterale Welt Gedanken gemacht.
Macht unter den Superreichen. Schauen wir uns auch an und wir sprechen auch noch über eine der bekanntesten Vulven dieser Welt. Die Vulva, gemalt von Gustave Courbet. Courbet, so heißt er, vor über 160 Jahren, der Ursprung der Welt, wurde diese Woche betaggt mit Me Too. Und warum genau dieses Bild und inwiefern Vulven im Museum per se feministisch sind oder auch nicht, auch das besprechen wir. Ich bin Massimo Maio, schön, dass Sie uns zuhören. Ja, ist das große Battle-Kunst oder sind das nur zwei aufgeblasene Egos, die sich da gegenseitig triggern? Es gibt Streit zwischen zwei der wirklich richtig Großen der Rap-Welt, Kendrick Lamar und Drake. Das läuft schon seit Wochen, nimmt gerade immer mehr an Fahrt auf, dieser Streit. Beide veröffentlichen Songs, die sich komplett auf den anderen beziehen. Und auf TikTok werden daraus munter Memes gemacht, so wie dieser hier. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. We hate the bitches you fuck, cause they confuse themselves with real women. Ja, sehr viele TikTok-User nehmen genau diese Zeilen hier von Kendrick Lamar, die sich gegen Drake richten und nutzen die dann für alles, was die dann nicht so mögen. Hier zum Beispiel ein Nutzer, der das gegen die Polizei verwendet, diese Zeilen. Ein großes Phänomen. Es geht um Superstar-Egos, Battle-Kunst, aber auch um Frauenfeindlichkeit. Und das schauen wir uns jetzt alles mal genauer an hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Karin Miesenberger, Mohammed Amjahid sind hier. Karin, du hast das Thema mitgebracht. Für alle, die das vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, warum streiten die hier?
Das hat eine super lange Vorgeschichte. Ich glaube, wir könnten damit jetzt die ganze Sendung führen, ja, wenn wir darauf eingehen würden. Es hat sich so nach und nach hochgeschaukelt, das kann man sagen. Also Kendrick Lamar war auch mal eine Art Schützling von Drake. Das war vor über 10 Jahren, dass er den mit auf Tour genommen hat. Da gab es auch mal, oder gab es auch mehrere Features und so. Darüber würde ich jetzt aber gar nicht mehr sprechen. Ja. Was es jetzt interessant macht, ist, dass eben, also es gab auch schon ein paar mehr Diss-Songs Ende April und so. Aber am vergangenen Wochenende haben die halt beide in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Tracks veröffentlicht. 5 Songs an einem Wochenende. Und Streit gibt es ja in vielen Kunstformen. Rap, würde ich sagen, hat das perfektioniert. Und im Battle-Rap zum Beispiel das sogenannte Dissen auch erfunden. Und hier führen halt zwei der kommerziell erfolgreichsten Rapper ihre Kunst vor. Und das ist irgendwie für mich auch so eine Art Meta-Performance dadurch. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht so sehr über das Inhaltliche sprechen, aber durch diese zeitliche Konzentration wirkt es auch ein bisschen, oder hat es den Effekt einer Kampagne. Also es gibt kommerziellen Erfolg, zum Beispiel Kendrick Lamars gesamte Diskografie wurde viel mehr gestreamt, wobei Drake der kommerziell erfolgreichere Künstler ist, 2023 bestverdienender Rapper weltweit. Und es gab auch so ein paar innovative Momente in dieser Auseinandersetzung. Ja. Die eine davon, das war Ende April, da hat nämlich Drake einen Song mit veröffentlicht, Taylor Made Freestyle heißt der. Da hat er mit der künstlichen Intelligenz die Stimme von Tupac nachgemacht und die Stimme von Snoop Dogg. Und das hat ihm auch richtig Stress eingebracht, weil Tupac lebt ja nicht mehr. Und ja, also er hat damit halt auch kalifornischen Rap halt genommen. So, ja. Ne? Kendrick Lamar lebt also ist aus Kalifornien. Und da hat er halt wirklich Probleme bekommen. Also die Familie von Tupac hat halt gesagt, okay, nimm das Ding sofort runter, sonst verklagen wir dich mit allen Mitteln, die wir haben. Mhm. Deswegen ist das runtergegangen. Und von Lamars Seite sozusagen wiederum, da gibt es den Produzenten Metro Boomin, der hat auch einen Diss-Track produziert und der hat aber auch einen Beat gebaut und gesagt, Leute, ich stelle euch den zur Verfügung, hat den auf Soundcloud hochgeladen, bitte ladet da eure Drake-Disses mit auf. Mhm. Und quasi so ein Crowdfunding von Dissen. Dieser Beat wiederum, also ich würde jetzt nicht so viel inhaltlich sprechen, aber der hat den Titel BBL Drizzy, also Brazilian Buttlift Drake heißt es. Und das hat halt eine homo- und transfeindliche Komponente. Und es gibt sowieso auch ganz viele, also es geht auch ganz viel um Misogynie, es geht um ganz viel Abwertung von vor allem schwarzen Frauen. Darüber würde ich aber jetzt gar nicht so viel sprechen, sondern eher diese beiden technischen Sachen sozusagen. Das sind Sachen, die wirklich neu sind und die ich auch gesprächswertig finde.
Dieses Innovative daran auch, dass da irgendwie Battle Rap vielleicht in so eine neue Sphäre kommt oder so. Wir können ja mal kurz da reinhören in diesen Eintrag, wo du gerade meintest, wo quasi Tupac auftaucht, KI simuliert, rappt jetzt Tupac plötzlich gegen Kendrick Lamar. Das klingt so. Kendrick, we need ya, the West Coast Savior. Ain't great in your name, it's some hip-hop history. If you deal with this viciously, you seem a little nervous about all the publicity. Ja, sitzt so, die Klangqualität ist nicht ganz so gut, aber ich meine, hört schon Tupac raus, finde ich. Mohammed, wie ist es denn für dich? Hast du das auch beobachtet? Was findest du auch wow spannend, was da hier nochmal an neuer künstlerischer Kreativität zutage kommt, wenn die zwei ganz Großen sich hier so dissen?
Also jetzt, wenn ich diesen Track nochmal höre, ich finde es schon sehr faszinierend, dass es geht. Die Qualität ist jetzt nicht die dollste, aber man hört es, wie du gesagt hast, schon raus. Aber dann hat es sich ja auch so ein bisschen verselbstständigt, wie du, Karin, schon erzählt hast, auch im Netz so ein bisschen, dass sehr viele UserInnen das dann auch als kreative Vorlage genommen haben, um ihre eigenen Disse irgendwie auszuleben. Mhm. Manchmal auch in eine sehr problematische Richtung. Aber ein Friend von mir hat mich auf ein Meme, und du bist ja, Karin, du bist ja die Meme-Expertin, aufmerksam gemacht. Da stand dann drauf, zwei Männer, die sich mit Gedichten bekämpfen. How gay is that? Yeah. Also man kann das auch so ein bisschen anders lesen. Mhm. Und deswegen fand ich das, glaube ich, auch überhaupt, obwohl ich jetzt kein Hip-Hop-Experte bin oder Rap-Experte, auch im Schatten der ganzen Hip-Hop-Geschichte, West Coast, East Coast, dann kommt Tupac noch rein. Und dass das alles so schnell geht, so schnell bin ich dann nicht mit dem Lesen, aber ich hatte auf jeden Fall am Wochenende so ein bisschen was.
Ja, ja. Ja, spannend. Genau, so irgendwie two guys, die sich battlen mit Gedichten. Das ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist jetzt nicht so, auch inhaltlich vielleicht und von der Stilistik nicht ganz so hart, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren gewesen ist oder so. Ne? Es sind ja auch irgendwie zwei Rapper, die gar nicht jetzt so als so ein Gangster-Image haben und so super hart sind, sondern eigentlich eher das Gegenteil, ne? So ein intellektueller und eher so ein softer Pop. Ich weiß nicht, spielt das auch eine Rolle für euch oder für dich, Karen? Macht es das auch irgendwie nochmal interessanter, dieses Battle, als jetzt andere Diss-Battles?
Also es gibt ja immer wieder, nicht nur im Rap, sondern auch in anderen Kunstformen, den Streit und auch Streit, der irgendwie teilweise total sneaky verhandelt wird. Also das finde ich jetzt auch so, also ich finde, bei diesem Beispiel jetzt, wir sprechen ja jetzt auch nicht über die Inhalte, wir sprechen nicht über die ganzen Referenzen, zum Beispiel dieses I hate the way that you talk, I hate the way that you walk und so, das ist eine Referenz, die da gemacht wurde zu DMX. Der hat nämlich mal ein Interview, ein Rapper, der nicht mehr lebt, der hat mittlerweile, Quatsch, von dem gibt's halt so, der hat halt mal das gesagt über Drake, ungefähr. Und daran wurde sich eben orientiert mit diesem Diss-Track und solche Layer und Referenzen gibt's da halt so krass viele drin.
Es gibt ganze Seiten, die das auseinandernehmen.
Genau, also da könnte man wirklich eine Dissertation drüber schreiben. Das schaffen wir jetzt einfach nicht alles hier zu besprechen. Aber ich finde, das macht es, also abgesehen davon, macht es halt auch so diese Meta-Ebene interessant. Und ich finde halt dieses Thema Streit in der Kunst einfach total interessant, weil da gibt es ja auch total viele Beispiele, die irgendwie sehr sneaky sind teilweise auch. Oder auch von KünstlerInnen, halt nicht nur schwarzen Rappern. So.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob man das ja heraushören kann, aber ich freue mich, es ist wie die Beispiele. Ja. Du hast auch ein paar mitgebracht.
Ich habe auch welche.
Ne, ja, okay. Ich kann mir uns
so Favorites, sind das so Favorites?
Ja, ich habe so Brainstorming gemacht und dann bin ich direkt auf Männer gekommen, die sich lieber mit Poesie hätten betten sollen. Ja, und zwar Thomas Anders und Dieter Bohlen zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das Erste, was mir eingefallen ist. Wusstet ihr, dass Thomas Anders Dieter Bohlen auf 1 Million Euro, glaube ich, war ein Schmessensgeld.
Wäre
Poesie im Spiel, hätte das Gericht sich das sparen können. Thomas Anders hat verloren, by the way.
Okay.
Ich weiß nicht, welche Seite ihr picken würdet, aber das müsst ihr jetzt nicht beantworten.
Genau. Ja.
Soll ich mein Beispiel?
Ja, gerne. Ja.
Also ich habe ein Beispiel gesucht, weil ich auch, also mein Beispiel kommt auch aus der Musik und zwar, das ist ein Diss, der wird halt nie als so einer bezeichnet und das ist Justin Timberlake, Cry Me a River, seine Abrechnung mit Britney Spears, seiner Ex-Freundin damals, wo er sie als Fremdgeherin inszeniert und auch im Videoclip dazu, das ist auch der Start seiner Solo-Karriere gewesen, dieser Song nach NSYNC und im Videoclip dazu ist auch so eine Frau, taucht da auf, die Britney Spears sehr ähnlich sieht. Und das ist eigentlich auch ein krasser Diss. Britney hat dann später geantwortet mit Every Time, diesem Song, da bezieht sich auch darauf, sie sich auch darauf. Und jetzt im heutigen Kontext das sich anzuschauen, ist auch total krass, weil wir wissen mittlerweile, Britney Spears hat in ihrer Autobiografie Justin Timberlake halt vorgeworfen oder öffentlich gemacht, dass sie eine Abtreibung hatte von der Beziehung, dass er sich nicht vernünftig darum gekümmert hat, dass er auch so wollte, dass sie es zu Hause und privat machen, ohne medizinische Betreuung. Sie, das hat die ganze Welt verfolgt, hatte ja eine starke mentale Krise über sehr lange Zeit. Justin Timberlake hat eigentlich nahtlos Karriere gemacht nach dieser Beziehung. Deswegen ist das nochmal so ein Diss, wo ich mir so denke, ja, da geht es jetzt nicht so sehr um Poesie, aber
der noch mal im
nicht nur schwarze Rapper streiten sich und
dissen sich. Klar. Ja, okay.
Als unabhängiger investigativer Journalist bin ich natürlich Team Britney.
Ja.
100%.
Ja, ja.
Wollte ich nur so sagen, ich habe noch mehr Beispiele. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit.
Mach noch einen, machen wir. Ich bin gespannt. Ein besonders spannendes und sag mal dann, warum spannend.
Liam und Noel Gallagher von Oasis. Und ich habe mal, als ich jung war und das Geld brauchte, fürs Zeitmagazin gearbeitet. da gab es eine Ausgabe, wo sie separat mit beiden jeweils ein Interview geführt haben. Und Karin, du hast gesagt, es geht um Streit. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Thema. Auch bei Kendrick und bei Drake. Und ich glaube, bei den Ex-Oasis Brüdern ist Streit mittlerweile auch die Marke geworden. Mhm. Also ich kenne sie zumindest als Streithähne.
Ja, schon
so,
immer.
Und ich habe dann nochmal hier zur Vorbereitung ein bisschen geguckt und es gibt kein Interview, wo die nicht über den anderen lästern.
Ja, ja.
Und da wäre vielleicht Poesie auch eine Lösung, weiß nicht.
Ja, das knüpft dann an das an, was vorhin Karin gesagt hat, dass es natürlich auch Marketing ist letztlich, ne? Also jetzt auch bei Kendrick und Drake, scheint sich halt einfach wahnsinnig gut zu verkaufen, ne? Also jetzt bei den Oasis-Brüdern ein super Beispiel dafür. Wir verkaufen uns einfach als Kontrahenten und dann haben wir gleich so eine Geschichte, die wir erzählen können. Ich frage mich so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich will das gar nicht, ich sehe das auch irgendwie, dass das spannend ist, auch künstlerisch vielleicht spannend und natürlich ist Battlen und Dissen, das ist einfach Teil der Hip-Hop-Kultur, Rap-Kultur. Gleichzeitig, wenn ich das so sehe, frage ich mich auch, ist das wirklich, also so ein bisschen sind das auch wie so kleine Jungs, die halt irgendwie sich triggern, so, ne? Die so ein dünnes Nervenkostüm haben und dann immer sofort so gegenhalten müssen. Und dann wird immer von Gladiatoren und Titanen der Rapmusik gesprochen. Ich denke mal, wenn es echte Gladiatoren und Titanen wären, dann würden die vielleicht gelassen drüberstehen und würden damit vielleicht eine bessere Kultur vermitteln, wie man irgendwie damit umgeht, mit Streit oder sowas? Oder ist das irgendwie zu bürgerlich brav gedacht und hat jetzt halt mit Rap nichts zu tun?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat Rap ja dafür gesorgt, dass eben Streitigkeiten nicht gewalttätig ausgehen, sondern eben mit Worten ausgetragen werden. Und das ist, glaube ich, die große. Ich habe auch Zeilen gelesen oder Schlagzeilen gelesen, das ist das Ende des Raps, das ist das Ende von Hip-Hop, weil und nicht so.
Dieser Battle jetzt zwischen den beiden.
Also ich habe das hier und da gelesen und dachte
so, Quatsch.
Nein. Irgendwie. Und deswegen glaube ich, es auf seine eigene Art und Weise vielleicht selbstbürgerlich, das den Streit so auszutragen. Mhm. Es wird halt anders gelesen, je nachdem, wer es macht. Mhm. Also bei Modern Talking sieht man das halt dann ganz anders als jetzt bei zwei schwarzen Männern vielleicht.
Ja, mir fällt gerade auch noch das Beispiel Taylor Swift ein. Die habe ich nochmal mitgebracht als Beispiel, weil die hat auch einen Diss-Track aufgenommen, beziehungsweise also sie taucht auch in diesem Konflikt auf, aber nicht direkt. Also sie hat mal selber einen Diss-Song aufgenommen, nämlich der heißt Dear John. Und darin disst sie ihren Ex-Freund oder den hat sie mal gedatet, John Mayer. Da war sie 19 und er war 32 und sie fragt in diesem Song irgendwie, ob er nicht glaubt, dass sie zu jung gewesen sei. Und also sie ist ja die Popkünstlerin schlechthin irgendwie. Und interessanterweise taucht sie peripher auch jetzt in dieser Auseinandersetzung auf. Also sowohl als Taylor, also ja, das heißt auch so ein Song so, aber auch einer ihrer Produzenten, ein Produzent, der nur mit ihr arbeitet, hat halt auch einen Song produziert in diesem Song. Also das stützt vielleicht so ein bisschen dieses bürgerliche, diese bürgerliche These, die du gerade genannt hast.
Ja, und die superbürgerlichen Elon Musk und Mark Zuckerberg wollten neulich in den Käfig steigen und sich betteln, wo ich gedacht habe, okay, das will ich mir auf jeden Fall angucken. aber es, ist, es ist auf jeden Fall, glaube ich, so den Druck rauslassen. So, so lese ich das mit den ganzen problematischen Komponenten, die wir hier auch besprochen haben.
Den ganzen problematischen und aber auch den ganzen kreativen, die dann mit einhergehen. Wir haben gesprochen über diesen Battle, über dieses Dissen zwischen Kendrick Lamar und Drake, hier mit Mohammed Amjad und Karin Miesenberger. Und gleich sprechen wir über einen ganz anderen Streit. Ja, reich sein, das öffnet einem viele Türen, aber es ist nicht genug, um zum Beispiel bei der legendären Met Gala dabei sein zu können, weil dafür muss man auch die richtigen Klamotten tragen. Das gilt auch für die Verlobte des zweitreichsten Mannes der Welt von Jeff Bezos, nämlich Lauren Sanchez. Die ist sehr gerne auf roten Teppichen unterwegs, aber bei der Met Gala, da hat sie eine Erlaubnis gebraucht, weil Anna Wintour, die Organisatorin der Met Gala, die legendäre Chefin des Vogue-Magazins, die findet, Sanchez ist oft viel zu unelegant und viel zu freizügig angezogen und hat ihr deshalb nur erlaubt, mitzumachen bei der Met Gala, wenn sie sich dementsprechend anzieht. Und das hat sie dann auch tatsächlich gemacht. Sie durfte kommen und wir sprechen darüber, was das denn erzählt über die Met Gala und überhaupt diese Welt der reichen Models und der reichen, auch der Kunst, weil bei der Met Gala geht es ja natürlich darum, Geld für Kunst zu sammeln, für das Metropolitan Museum in New York. Mohammed, du hast das Thema mitgebracht, vielleicht für alle, die da jetzt nicht so drinstecken, ne, in dieser Welt der Met Gala. Was ist das denn genau für ein Event? Ich weiß, da kostet ein Ticket 50.000 Euro oder ein Tisch 300.000 Euro. Was ist das? Was ist da los?
Mittlerweile 75.000 Euro. Die Inflation hat da auch zugeschlagen. Und Anna Wintour ist ja, wie du gesagt hast, die Chefin der amerikanischen Vogue und sowas wie der Modebabbo. Mhm. Also die ist wirklich richtig mächtig. Und international wird sie respektiert, ja sogar oft gefürchtet, weil sie den Daumen senken kann über ein Outfit und dann muss man diese Klamotte wirklich ganz weit hinten im Schrank in der Ecke verstauen, wo nicht mal die Motten dann dran knabbern, weil die alle haben Angst vor Anna Wintour. Und so DesignerInnen und Celebrities, die bekommen halt diese Angstzustände, wenn die Vogue-Chefin vorbeikommt und wenn sie vor allen Dingen auch zum Met Gala einlädt, einmal im Jahr, um dieses Geld zu sammeln. Und da kommen so Leute wie Lady Gaga, Kim Kardashian, Zendaya, Billy Porter zusammen. Und dann hat es dieses Jahr eben Lauren Sanchez getroffen und Sanchez musste tatsächlich, obwohl sie diese 75.000 Dollar bezahlt hat, musste dann einen Test bestehen. Ein Test, das muss man sich erstmal, also ich bezahle was und wird dann noch unter Druck gesetzt. Ja. Es hat aber irgendwie funktioniert, weil dann die Vogue, ganz unabhängig natürlich, berichtet hat, dass Sanchez in einem, Zitat, ikonischen Kleid aus zerbrochenem Glas im Tiffany-Style, Zitat Ende, aufgetaucht ist. Und dann war alles irgendwie okay und friedlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es eigentlich nicht toll, wenn man so eine Diktatorin hat?
Girlboss
in dem Fall, die einfach so, weil ich habe mir dann, also wie gesagt, ich habe schon zugegeben, ich bin kein Modeexperte, ich habe mir aber dann den die Looks von Sanchez angeguckt, also vorher, und habe irgendwie verstanden, warum Anna Wintour da ein bisschen Druck gemacht hat.
Aber das musst du nochmal sagen, weil da wird man dann schon neugierig. Was ist so unheimlich unelegant und so schrecklich also an ihr, dass sie...
Es passt nicht, das Fitting passt nicht. Und dann merkt man, da ist viel Geld. Was ja faszinierend ist, glaube ich, das sind einfach Leute wie wir mit sehr viel Geld. So. Ja. Und und Jeff Bezos hatte ja auch diesen Skandal. Ich weiß nicht, ob ihr euch an sein Midlife-Crisis-Outfit erinnern könnt. Das ist so ein Oberteil gewesen, so ein Hemd, so schimmernd, so in goldenen Grautönen oder so. Und das ganze Netz hat sich damals über ihn lustig gemacht. Und da sieht man, dass viel Geld jetzt nicht besonders guten Geschmack bedeutet.
Ja, okay.
Und Anna Wintour wollte sich halt ihre eigene Party nicht versauen lassen
von
dieser Person. Mhm. Und dann ist es aber so ausgegangen, dass es, glaube ich, alles ein bisschen inszeniert war. Und das lieben viele von uns. Also jetzt hier Deutschlandfunk exklusiv mit Frau Koludewig mache ich jetzt mal, aber wir sind ja fasziniert quasi von genau diesen roten Teppichen, genau diesem Gossip und dann einer Person, die halt wirklich reinregieren kann, ja, wie du aussiehst.
Ja, das finde ich auch total spannend, ne, dass man das ganze Geld zahlt und dann darfst du aber trotzdem nicht kommen, weil da jemand kommt und sagt, nee, ich weiß aber, wie du gut aussiehst. Karin, würdest du auch sagen, dass du da froh bist, dass es so jemanden gibt, dass es irgendwie auch so eine, oder wie reagierst du da drauf? Da gibt es eine, die weiß es dann einfach. Die ist die Polizistin und sagt dir, was richtig ist.
Ja, ich finde, die Frau muss weg, aber ich finde sie trotzdem sehr interessant und zum Thema Macht finde ich im Zusammenhang von dieser Met-Gala auch total interessant, dass es nämlich die Workers von Condé Nast, also dem Verlag, wo auch die Vogue erscheint unter anderem, die haben nämlich in der Woche, bevor sie, also die haben, haben damit gedroht, eine Kundgebung zu machen bei der Met-Gala, durch die dann diese Gäste durch müssten und dann sozusagen denen die Show zu stehlen. Mhm. Und das wollte Condé Nast natürlich überhaupt nicht. Und dann haben die ganz kurzzeitig sich mit denen geeinigt auf bessere Arbeitsbedingungen, für die sie halt gekämpft haben. Und im Zuge dessen gab es so einen Slogan, der auf Schildern stand in der Nachbarschaft von Anna Wintour. Und auf denen stand unter anderem drauf, Anna wears Prada, workers get nada. Also ja. Anna trägt Prada, die ArbeiterInnen kriegen gar nichts. Mhm. Und genau, die haben halt eben kritisiert, dass Anna Wintour da halt ihren Girlboss raushängt und mit MillionärInnen abhängt und von denen die Kohle eintreibt für so ein Prestigeprojekt, während eben die ArbeiterInnen in ihrem Verlag, wo sie ja auch als Girlboss die Möglichkeit hätte, denen bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, das halt nicht macht.
Ja,
so. Und
ja.
Das ist für mich dieser Machtaspekt, den ich daran irgendwie sehr interessant fand.
Genau, das dann Macht nochmal, die sich auch auswirkt, natürlich nicht nur auf die, die noch reicher sind als sie, sondern auch andere, die ganz andere Möglichkeiten haben oder eben nicht haben. Mohammed, vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Wieso, was ist daran so faszinierend für dich oder so auch so wertvoll? Oder also du hast es ja gerade wahrscheinlich ironisch gemeint, aber wieso ist das so positiv, so toll oder so faszinierend, dass da einer einfach so entscheidet, so unipolar?
Also es war sehr ironisch, wenn ich das nochmal hier als Fußnote.
Genau. Im Radio, Radio muss man es unterstreichen.
Also ich, vor allen Dingen habe ich mir, als ich mir das angeguckt habe und durchgelesen habe, ja demokratietheoretische Gedanken gemacht. Mhm. Und für wen ist diese ganze Show so gut ausgegangen? Für Anna Wintour vor allen Dingen. Mhm. Es gab viel, also wir reden ja hier jetzt auch darüber und ich bin dran schuld, ich nehme das auf meine Kappe. Mhm. Aber rein demokratietheoretisch ist, glaube ich, das dann natürlich nicht gut, wenn eine Person, auch wenn sie in dem Fall vielleicht stylmäßig richtig Druck ausgeübt hat, ist es, glaube ich, nicht so gut, nicht diese Check and Balances zu haben und zu sagen, vielleicht hat der andere Style auch seine Berechtigung. Mhm. Ich weiß nicht. Mhm. Das können dann die Modeexpertinnen unter sich ausmachen. Und das zweite, der zweite Gedanke war, ob das im Kontext von all dem, was gerade passiert auf der Welt, eigentlich angemessen ist, 75.000 Dollar hinzublättern, um auf einem roten Teppich für vielleicht ein paar Sekunden rumzulaufen und das Geld dann auch an dieses Museum geht. Kunst braucht Finanzierung und so weiter und so fort. Aber da habe ich auch sehr viele Stimmen gefunden, auch im Netz sehr viele Stimmen gefunden, die das sehr, sehr problematisch fanden. Ja. Und wo ich auch in dem US-amerikanischen Kontext mich gewundert hat, dass da sehr viele Celebrities so nicht diesen Met-Gala-Shame irgendwie aufgesetzt haben. Also, dass das irgendwie so ganz normal ist.
Das finde ich eh auch total spannend. Also diese Verbindung zwischen einerseits eben Kunstwelt, weil es geht darum, ein Museum zu fördern und Kunst, genau, also Kunst gefördert und gleichzeitig geht es ja aber um die Super-Promi-Welt und die Welt der Superreichen und so. Das ist ja so eine Melange, wo ich auch erstmal, weil ich stecke auch nicht so drin in diesem Met-Gala-Game und wenn ich mir das aber so von außen anschaue, denke ich so, ah, es ist eine komische Verbindung auch irgendwie. Wie blickst du da drauf, Karin?
Ich fand das auch interessant mit dieser Finanzierung von diesem Kunstmuseum, beziehungsweise das geht ja um diese Kostümabteilung vom MoMA. Und die Kostümabteilung, Anna Wintour ist, glaube ich, seit 2004 Vogue-Chefin und diese Kostümabteilung heißt auch nach ihr mittlerweile.
Also ja, genau.
Das ist halt auch nochmal so ein,
genau. Also es passt schon, der Name.
Deine Liste, diese Parallelität, ich habe auch gesehen, dass eben diese Parallelität der Bilder kritisiert wurde. Also eine Person, der ich auf Instagram folge, Matt Bernstein heißt die hat halt zum Beispiel auch gesagt, dass sie es kaum aushalten kann, wie halt diese Met-Gala stattfindet, während halt die Bilder aus Gaza durch die Welt gehen und auch auf Social Media parallel existieren. Das ist ja auch total wichtig. Also es ist auch trifft auch nochmal diese Arroganz und diese von einfach so einer Elite. Und eine Sache fand ich auch total witzig, weil ich fand es auch schwierig, teilweise diese Menschen auseinanderzuhalten. Also ich interessiere mich schon sehr für Promis, weil sie berühmt sind, finde ich cool. So. Aber die SZ zum Beispiel hatte so einen Korrekturhinweis unter einem Bericht von der Met Gala und da stand drin, in einer früheren Version dieses Textes haben wir geschrieben, dass Lauren Sanchez die Verlobte von Elon Musk sei. Das ist falsch. Korrekt ist, dass sie mit Jeff Bezos verlobt ist. Ja. Und no shade jetzt, aber ich habe auch nämlich erst als Mohammed das Thema vorgeschlagen hatte, habe ich dann, ich war auch so, oh, ich muss das jetzt nochmal googeln, habe ich gegoogelt, Lauren Sanchez, Elon Musk, weil ich halt so diese beiden Menschen für mich so, they are the same picture. Also die sind
die Konsequenz, so, Elon Musk und Jeff Bezos müssen sich jetzt battlen.
Ja. Genau, wann die Distracts und Steuern zahlen, das wäre auch cool.
Das wäre schön, anstatt 75.000 Dollar.
Dann. Künstlerisch kreativ battlen und ganz viele Steuern zahlen. Dann, und Anna Wintour vielleicht noch ein bisschen ihre Macht nehmen, wobei da sind die zwei, glaube ich, die Falschen. Mhm. Und wir sprechen jetzt über Vulven in Museen. Diese Woche waren die Schlagzeilen ziemlich voll davon, weil die Künstlerin Deborah de Roberti, die hat in einer Ausstellung in Frankreich im Centre Pompidou im Metz Vulva-Darstellung mit MeToo besprühen lassen, quasi als aktivistische Kunstaktion.
MeToo, 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 MeToo.
Ja, so klang das dann da im Museum. Verwirrte Ordnungskräfte. 5 Vulvenbilder wurden da eben übermalt mit roter MeToo-Schrift. Darunter auch wahrscheinlich die bekannteste Vulva-Darstellung der Kunstwelt. Also da hängt auch das Gemälde Der Ursprung der Welt von Gustave Courbet aus dem Jahr 1866. Ein sehr berühmtes Gemälde mit langer Geschichte, das man eigentlich ein Jahrhundert lang gar nicht sehen konnte in der Öffentlichkeit. Und bis heute gibt es immer wieder Streit. Facebook hatte das Bild mal gesperrt und die Nutzer, die das gepostet haben, auch noch gleich dazu, weil es eben so explizit ist, weil da eben eine Vulva zu sehen ist. Und spannenderweise wurde aber nicht nur dieses Original besprüht, sondern auch ein Kunstwerk, das die Künstlerin selber gemacht hat. Also Deborah de Roberti, die hat ein Werk von ihr in der Ausstellung hängen, wo sie zu sehen ist und ihre Vulva zu sehen ist. Und zwar, wie sie da sitzt vor diesem alten Gemälde und dabei ihre Vulva zeigt. Dieses Foto ist auch in der Ausstellung zu sehen. Das wurde auch mit MeToo besprüht. Also ja, vielleicht eine ziemlich vielschichtige Kunstaktion. Aber was uns das genau erzählt, das bespreche ich jetzt hier mit Karin Wiesenberger und Mohammed Amjahid hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Ja, es ist ziemlich vielschichtig, gar nicht so leicht, das jetzt auf einen Nenner runterzubringen. Sie hat auch gesagt, also die Künstlerin, ich habe Museen vergewaltigt, ich drang gewaltsam in sie ein, ohne Zustimmung oder Genehmigung, um meinen Platz in der Geschichte zu beanspruchen. Das ist sowieso, ne, steht auf ihrem Blog, ist wie so vielleicht der Titel, die Überschrift, so das Manifest dazu. Wie habt ihr das denn alles verstanden, diese Aktion? Worum geht's hier da?
Erstmal finde ich wichtig zu sagen, die Bilder, die besprayt wurden, also die wurden nicht besprayt, die wurden bemalt.
Bemalt, ja, genau. Muss man eigentlich genau sagen, bemalt. Ja.
Genau, da hat eine Sprechperson von dem Museum gesagt, zur AFP gesagt, dass diese 5 Bilder durch Glas geschützt wurden und nicht permanent zerstört sind. Mhm. Und Deborah de Roberti selbst hat halt auch gesagt, dass das Farbe ist, die schnell wieder verwischt, also die schnell wieder sich auflöst. Mhm. Ich finde das total wichtig zu sagen, damit klar wird, da ist jetzt kein permanenter Schaden entstanden.
Es geht nicht darum, die Kunst zu zerstören, sondern nur ein Zeichen zu setzen.
Genau, und sie hat auch ein Kunstwerk von Walli Export, feministischer Künstlerin aus Österreich, super genreprägend für feministischen, auch Performance im deutschsprachigen Raum, angegriffen sozusagen und hat davon, hat verlangt, in so einem Statement hat sie es rausgebracht danach auf Instagram, dass Walli Export sich positioniert dazu und dass sie das doch bitte stehen lassen soll im Verhältnis zu ihrer Kunst. Der Hintergrund, wie ich ihn verstanden habe, von Deborah de Robertis Instagram ist, dass sie einem der Kuratoren von dieser Ausstellung, Bernard Marcadet heißt der, vorwirft, machtmissbräuchlich gewesen zu sein gegenüber ihr. Mhm. Sie definiert das nicht genau, aber sie hat auch Videos hochgeladen, die suggerieren, dass die beiden ein romantisches Verhältnis in irgendeiner Form irgendwann mal miteinander hatten. Und das ist sehr lange Zeit her und sie wirft eigentlich ihm vor, dass sie zu jung war. Es wird aber nicht ganz genau benannt. Mhm. Und das ist sozusagen dieser größere Kontext und genau. Willst du ergänzen, Mohammed?
Also es geht quasi um Machtmissbrauch in der Kunstwelt und die Frage, oder ne, sie will, glaube ich, kritisieren, dass Männer dazu oft zu viel zu sagen haben und Frauen zu wenig, oder? Das ist so ihr Punkt, würde ich jetzt mal so nennen. Mohammed, hast du das gesehen? Sie hat ja auch das Ganze hat ja auch tatsächlich einen Titel und der Titel heißt Mann trennt die Frau nicht vom Künstler. Mhm. Also ne, in so Beziehung zu, man kann das Werk nicht vom Künstler trennen so und sie sagt eben, man kann die Frau nicht vom Künstler trennen. Wie verstehst du das?
Also erstmal habe ich das gesehen und es nicht verstanden. Und das fand ich ganz interessant. Mhm. Also da kommt der Aktivismus und die Kunst kommen zusammen. Mhm. Tatsächlich dieser Moment der Irritation. Warum eigentlich MeToo auf so einem Bild, das man ja auch feministisch lesen kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, erstmal so die, wenn man so will, Leistung dieser ganzen Aktion gewesen. Hier, wir reden darüber,
ja.
Wo, glaube ich, ganz oft Protest und Aktivismus auch missverstanden wird, auch aus einem bürgerlichen, mittigen Lager, wo gesagt wird, oh Gott, da wurde jetzt irgendwie die Kunst nicht respektvoll behandelt. Und das hatten wir ja hier auch in Deutschland ganz oft im Zuge von den Klimaprotesten, wo ja auch Gemälde, keine Ahnung, angegriffen worden sind oder besprüht oder bemalt worden sind, aber hinter einer Glasscheibe und die Aktivistinnen das auch wussten, aber Leute so getan haben, als wäre das unantastbar.
Und als ob sie ins Museum gehen würden jeden Tag.
Ja, so. Oder tatsächlich ist es so eine große Debatte dann für mich eher, was darf Protest nicht? Und in dem Fall muss ich mich immer daran erinnern, Protest funktioniert nicht so wie im Bundestag. Protest ist eher etwas, was aufrütteln möchte, was in dem Fall ja auch anscheinend so eine Insider-Geschichte aufarbeiten möchte.
Hm.
Also ich habe es ja gesehen, bevor ich den Kontext wusste, aber irgendwie ist, glaube ich, auch in anderen Kontexten, gerade in Berlin zum Beispiel, redet man sehr viel über pro-palästinensischen Protest, wo gesagt wird, ja, die wollen keinen Dialog, wo ich mich frage, ob Leute in Machtpositionen überhaupt verstehen, was Protest möchte.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, der Kern für mich zumindest dieser Geschichte.
Mhm.
Plus natürlich dieser konkrete Vorwurf, den es, glaube ich, auch aufzuarbeiten gilt. Intern, aber vielleicht auch journalistisch.
Also genau, Protest kommt, also ja, finde ich spannend, wie du das sagst, Mohammed, Protest und dann aber auch eben die Kunst, die da drin steckt, also dass es jetzt auch nicht nur so In-Your-Face-Protest ist, sondern auch irgendwie Fragen stellt zumindest. Ich finde es spannend, weil in den Berichten darüber wird ja vor allem über dieses eine Gemälde geschrieben, ne? Also der Ursprung der Welt von Gustave Courbet, dieses 160 Jahre alte Gemälde eben, wo man so ganz explizit eine schwarzbehaarte Vulva sieht. Und ich habe mich gefragt, was es mit diesem Bild auf sich hat. Also zum einen ist er natürlich super berühmt und deswegen hat sie es wahrscheinlich getaggt.
Mhm.
Aber ich habe mich auch gefragt, weil wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Direktorin von diesem Centre Pompidou im Metz gesagt, das ist auch ein feministisches Bild. Weiß ich nicht, ist das ein feministisches Bild? Das ist eine Interpretationssache, immerhin.
Ja, das ist.
Ja, genau.
Das war ja auch eine Lacan-Ausstellung,
ja.
Also so der französische Psychoanalytiker, der dieses Bild halt, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch in seinem Nachlass irgendwie im Besitz ist, aber es geht immer auch um den Blick auf die Vulva sozusagen von Menschen, die keine haben. So, das ist ja irgendwie das und historisch halt vor allem Männer. Und I don't know, ich weiß nicht, also ich finde in diesem Zusammenhang, also ich dachte nämlich auch, also die Schlagzeilen hat ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, dieses eine super berühmte Bild gemacht.
Mhm.
Ich fand das dann habe ich gesehen, okay, da sind auch noch andere Bilder dabei, auch von feministischen Künstlerinnen, da ist auch noch eine dritte, deren Name mir jetzt gerade natürlich nicht einfällt, dabei, deren Kunst bemalt wurde.
Mhm.
Und das ist ja irgendwie dadurch größer. Also sie versucht ja auch dadurch, durch diese Aktion Leute mit reinzuziehen und zu positionieren zu kriegen, die eben innerhalb des Kunstbetriebes Macht in gewisser Art und Weise haben. Also so jemand wie Vali Export und von denen halt eine Positionierung.
Genau, von denen eine Positionierung und vielleicht aber geht es ja auch um die Darstellung von Frauen, also in der Kunst und die Frau als die Muse und der Künstler malt es dann und wird dann dafür berühmt und der Gustave Courbet, der hat es auch nicht, das war eine Auftragsarbeit für einen anderen Mann und so, also spielt wahrscheinlich auch alles eine Rolle, ne? Es ist halt eben genau dieses Rätsel, was du meintest vorhin, Mohammed.
Genau, und die Verdinglichung von Körpern, vor allen Dingen in dem Fall in der Kunstgeschichte von Männern gegenüber Frauen ganz oft und gegenüber queeren Menschen und auch so eine Art Verklemmtheit. Also wenn Facebook und Instagram das noch heute sperren, sagt das ja auch etwas über den Umgang, den gesellschaftlichen Umgang mit Nacktheit, mit Körperlichkeit. Und das macht es dann auch attraktiv, um seinen Protest dort auch anzubringen, weil dann gucken wirklich alle drauf. Und deswegen ist, glaube ich, das schon sehr clever als quasi Projektionsfläche ausgewählt worden. Vor allen Dingen, um auch dieses Tabu aufzubrechen, das ja eben nicht über Lust und Vulven gesprochen wird oder das eher als Objekt der Betrachtung als ein Subjekt eher begriffen wird. Und das schwingt, glaube ich, auch in dieser Geschichte mit. Mhm.
Also nicht nur Kritik an der Kunstwelt und an der Macht der Männer dort, sondern auch am Umgang quasi mit Darstellungen von Vulven oder mit, also um das aus dem Tabu zu holen. Ne?
Ja, und wenn man in jedes größere Museum geht, das sind ja irgendwelche Männer aufgegeilt durch die Welt gegangen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt und haben halt vor allen Dingen Frauen, queere Menschen und nicht weiße Menschen gemalt in ihrem Orientalismus und Sexismus. Und das finden vielleicht einige Leute, wenn ich das so formuliere, etwas irritierend. Mhm. Aber es ist halt der Kontext, in dem man das alles betrachten kann, wenn man möchte. Und dann sieht man, glaube ich, genau in diesen Gemälden auch ganz andere Geschichten.
Ich finde es spannend, also wenn wir da so über Tabu sprechen oder so, weil ich mich auch gefragt habe, ja, ich meine, Darstellung von Vulven, ist es wirklich heute noch? Also klar, genau, Facebook hat es ja vor ein paar Jahren noch gesperrt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es sind so viele Darstellungen von Vulven in den letzten Jahren. Also ne, Darstellungen über Blüten und Blätter und irgendwie Obst, Gemüse. Die Welt ist voll von Darstellungen von Vulven. Da hat sich schon auch ganz schön viel getan und ist vielleicht auch gar nicht mehr so tabuisiert. Oder wie seht
ihr das? Also ich habe auch, als ihr dieses Thema vorgeschlagen habt, dachte ich auch erst so, boah, es ist für mich so, ich nenne das immer Tittenfeminismus, also so dieser Feminismus, der halt so ausgeht von weißen, normschönen Cis-Frauen, die halt nackt akzeptiert sind sozusagen oder irgendwie als Objekt der Begierde irgendwie akzeptiert sind. Und Deborah de Roberti fällt sicherlich in gewisser Weise in diese Kategorie rein, weil sie hat sich ja auch mit ihrer Vulva und diesem Kunstwerk so inszeniert oder auch mehrfach schon nackt inszeniert. Da spielen dann ja auch wieder so visuelle Referenzen eine Rolle, zum Beispiel zu Femen, dieser sehr umstrittenen Gruppe und ja, irgendwie, das gibt es auch innerhalb der Kunst immer wieder, das halt so, also das ist irgendwie so ein ganzes Genre, da gibt es auch diesen The White Pube, das ist ein super guter Podcast aus UK, der sich mit der Referenz, der visuellen Referenz von weißen Frauen innerhalb weißen Cis-Frauen innerhalb der Kunst auseinandersetzen und wie sie ihren eigenen Körper immer inszenieren und halt nicht darüber hinauskommen, das zum Thema zu machen. Das war meine erste Assoziation. Mhm. Dann habe ich halt diesen Vorwurf gesehen des Machtmissbrauchs und dann dachte ich so, okay, wir reden hier über was ganz anderes. Ja, plus im aktuellen gesellschaftlichen Klima muss man ja auch immer gucken, was also in welcher Bubble man was diskutiert. Mhm. Also ich bin so ein bisschen bei dir, dass ich da auch so denke, ja, ich habe das jetzt auch schon 100 Milliarden Mal gehört und was nützt das denjenigen Frauen, die wirklich materiell richtig krass bedroht sind oder einfach gar nicht diesen, also für die diese Diskurse vielleicht relativ spät kommen, weil sie erstmal irgendwie die Miete verdienen müssen oder irgendwie keinen Aufenthalt haben oder so. Ja, das ist so diese Gemengelage, die ich dabei sehe.
Also ich würde auch schon sagen, dass es normalisierter ist. Ich hatte auch schon eine Lesung, wo eine Person danach mir Vulvenkekse gegeben hat und das ist jetzt auch nicht mehr so der Schocker, würde ich sagen. Und dann hatte ich aber mal für einen Text nachrecherchiert, wie auf Deutsch in der Umgangssprache Masturbieren bei Vulven genannt wird. Mhm. Ich kann das mal aufzählen. Mhm. Also die Melone spalten, sagen einige, den versunkenen Schatz heben, das Touchpad polieren, Doppelklick auf die kleine Maus, die Butter zum Blubbern bringen, die Handtasche ausräumen, den Zaubergarten jäten, den Ursprung der Welt finden und dann, was ich ganz krass finde, den Finger in die offene Wunde legen. Und da merke ich, dass in der Sprache schon genau diese Geschichte der Tabuisierung und der Verdinglichung auch sich festgesetzt hat. Obwohl es in der Kunst, im Aktivismus, im Feminismus, auch in der Literatur peu à peu normalisiert wird, dann doch für einige, glaube ich, dann doch noch interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und dann, wie Karin du schon erwähnt hat, ist es ganz interessant, welche Positionierung hat man? Also hat man überhaupt, keine Ahnung, auch das Privileg, dann diesen Protest zum Beispiel auszuführen und dann schlimme Erfahrungen aufzuarbeiten oder aufarbeiten zu wollen damit? Oder hat man eine ganz andere Sprecherinnenposition, wo es um ganz andere Themen geht, um ganz andere Fallhöhen von Abuse, von Machtmissbrauch, von Gewalt auch zum Beispiel geht?
Also einiges, was man da auf jeden Fall noch weiter reflektieren kann. Man kann wahrscheinlich schon sagen, dass diese Aktion dazu anregt und insofern vielleicht dann auch erfolgreich gewesen ist. Haben wir besprochen hier mit Mohammed Amjahid und Karin Wiesenberger in unserem Popkultur-Wochentalk. Vielen herzlichen Dank für eure Perspektiven. War mir eine Freude.
Danke.
Merci.
Unser Popkultur-Wochentalk, der erscheint immer freitags, immer mit zwei Gästen und natürlich immer hier bei uns im Kompressor-Podcast.